Es war eine riesige Freude, heute Morgen mit euch den Gottesdienst zu verbringen. Und ich möchte euch zuerst etwas erzählen aus dem Leben von Selina und von mir. Selina hat seit dem März 21 oder so, hat es angefangen mit Schmerzen im Handgelenk zwischen ihnen. Ist immer wieder gekommen, wieder gegangen. Und im Dezember letztes Jahr hat sich das angefangen zuspitzen. Bis dahin, dass sie im Januar sich 100% krank schreiben musste. Nicht mehr können gehen bügeln. Und einfach, ja, das hat einen riesen Druck auf uns ausgelöst. Druck auf die Lehre, sie haben dann die Lehre aufgehört und so weiter. Es hat mega viel nach sich gezogen. Es hat unser Glaubensleben unter Druck gesetzt, unsere Beziehung, aber auch uns privat. Zum Glück sind wir dann im Juni mit einem Mann bei mir in Kirche gesehen, dort wo ich herkomme, im EGW. Und da haben zwei Frauen unabhängig voneinander von Gott den Eindruck bekommen, für ihre Handgelenke zu beten. Die eine hat nichts von dem Ganzen gewusst, die andere schon. Die beiden Frauen sind in diesem Gehorsam gewesen, für sie gebetet. Und sie hat ein Wunder dürfen erleben. Halleluja. Ihre Handgelenke sind wieder hergestellt worden. Yes, come on. Das ist unser Gott. Jetzt ist es aber so, letzte Woche hat plötzlich das rechte Handgelenk gleich anfangen wehtun. Genau der gleiche Schmerz. Ich so leicht am Anfang kommen. Ihr könnt euch etwas vorstellen, was das in mir ausgelöst hat. Mit seinem Szenario durch den Kopf, den Moment, den wir erlebt zusammen haben, und das ist die alte Panik und die alte Angst aufgekommen. Ich dachte, nein, kommt jetzt das wieder? Ich weiß nicht, vielleicht, also ich bin mir sicher, du kennst schon so Situationen in deinem Leben, wo du unter Druck bist. Bei dir war es vielleicht mal die LAP, die Lehrabschlussprüfung, die man gelernt hat, oder? Das ist die Übungsprüfung von deinem Chef, von deinem Lehrer geübt und das Gefühl gehabt, diese Stoffbeherrschung ist eine Prüfung. Dann hast du bekommst das Blatt und merkst dort einen anderen Lehrer Fragen geschrieben. Scheibe. Dem seine Logik ist dir nicht logisch und du kommst unter einen unheimlichen Druck, wo du plötzlich das Gefühl hast, du bringst das nicht mehr. Bei dir ist vielleicht etwas anderes. Vielleicht bist du schon das Leben lang davon träumen, selbstständig zu sein. Eine eigene Bude zu haben. Und dann irgendwann merkst du mal, ich glaube, jetzt kommt der Moment. Ich will anfangen, ich will wirklich starten, selbstständig sein, schreibst einen Businessplan, organisierst Räumlichkeiten und so weiter. Und dann, yes, go, wir fangen an. Kurz später kommt Corona. Keine Lieferungen, man darf nicht raus, dein Geschäft wird behindert, Kurzarbeit, rote Zahlen. Der Druck ist immens. Man hat Rechnungen zu zahlen, Miete zu zahlen, es kommt nichts rein. Da stehst du unter einem Druck. Oder vielleicht etwas, das noch einen Grossteil von euch hier betrifft, mir noch nicht, hoffentlich mal, Kinder. Irgendwann entscheidet man sich dazu, als Bärli, es wäre mal cool, Kinder zu haben. Und dann fängt man vielleicht an, so Erziehungsbücher zu lesen. Und irgendwann legt man sich fest, wie wollen wir unsere Kinder erziehen. Und dann fängt man an, so laufen und vielleicht nach dem 10. Mal sagen, du isst bitte die Teller aus, es wird nicht gorpset am Tisch. Hängwäsche vor dem Essen, denkst du, ja, okay, geht noch. Beim 100. Mal findest du vielleicht so, sind das wirklich meine Kinder? Und beim 1000. Mal denkst du, das ist auch alles falsch. Und du gerade bist unter Druck, weil die anderen ihre Kinder scheinen irgendwie besser rauszukommen. Also, das war bei uns auch der Fall. Die Mutter hat das auch durchgemacht, sie hockt so stark. Ich kann jetzt fragen, wie das mit uns war. Ja. Ich darf heute mit euch eine Geschichte aus der Bibel anschauen, wo auch Menschen unter Druck geraten sind. Wir sind ja im Markus-Evangelium dran, im Kapitel 4. Und vor einer Woche hatte der Rolli Predigt und noch eine Woche vorher der Benni. Und es waren super Predigten über das Gleichnis von Jesus. Und es ist ja so, im Markus geht es recht rasant vorwärts. Er hat kurz und knapp Erzählstil. Und im 4. Kapitel ist so wie eine Pause. Dann nimmt sich Jesus Zeit, seinen Jüngern und den Leuten um ihn herum etwas beizubringen. Er lehrt sie über das Himmelreich, über den Glauben, er lehrt sie ein Gleichnis. Und gleich anschliessend kommt dann die Geschichte, die wir jetzt zusammen anschauen wollen. Wenn du deine Bibel da hast, es ist Markus 4, 35 bis 41. Du darfst gerne mitlesen, ich werde es aber in meinen eigenen Worten erzählen. Also, es ist der Tag, wo sie gelehrt haben, also Jesus hat gelehrt und die anderen haben zugelassen. Und dann sagt er so gegen oben zu seinen Jüngern, Jungs, wir fahren über den See und gehen auf die andere Seite. Die Jünger machen sich daran, die Leute langsam zu verabschieden und sagen, oh, komm, noch die letzten Autogramme und er geht mal. Sie steigen ins Boot ein und fahren los. Als sie auf dem See aussen sind, zieht plötzlich ein Sturm auf. Es fährt einfach kauten wie ein Sau. Und der Wellengang wird immer höher, die Wellen schlagen ins Boot hinein und es fährt sich einfach füllen. Währenddessen pennt Jesus hinter ihnen auf einem Küssi. Keine Ahnung, wie er das gemacht hat, aber er hat immer gepennt. Irgendwann, als die Jünger merken, hey, wir saufen ab, säckeln sie hinterher. Meister, wach auf! Ist es eigentlich gleich, dass wir hier saufen? Und ich glaube, dass die Jünger das machen, hat es recht viel gebraucht. Und immerhin vier von denen waren Fischer, die jeder See kennt wie ein Hosensack. Also, die sind nicht beim kleinsten Wellengang durchgetragen. Also, sie schütteln den Jesus und der wacht auf, steht auf und befiehlt dem Wind schweig. Und der Wellen, wie es der Ehrschrank sagt, beruhigt euch. Und augenblicklich ist Totenstille. Die Jünger stehen ganz verdattert da. Jesus schaut sie an und sagt, warum hat er denn Angst? Hat er echt noch keinen Glauben? Die Jünger schauen sich fragend an und sagen, wer ist der, dass ihm sogar Wind und Wellen gehorchen? Das ist eine coole Geschichte, oder? Aber was hat das mit uns zu tun? Für das könnt ihr es erklären. Habe ich hier eine von meinen Leidenschaften mitgenommen, so in der Rolli auch. Das haben wir nicht abgesprochen. Kaffee. Oh, Freunde, Kaffee. Also, kurzer Crashkurs. Das ist eine Siebträgermaschine. Mit der macht man Espresso. Das funktioniert so: Man hat hier eine Mühle und Bohnen. Und dann werden die hier gemahlen in einem gewissen Mahlgrad, also eine gewisse Grösse. Dann kommen wir die hier rein. Und das Maschinchen hier, der Giorgio heisst er, der erzeugt 9 bar Druck, der dann auf das Wasser kommt und das Wasser ist etwa 2 bis 94 Grad. Jetzt, dass Kaffee gut schmeckt, muss man eigentlich herausfinden, wie lange braucht die Bohnen, die ich jetzt hier drin habe, Kontakt mit dem Wasser, dass genau das richtige Aroma rauskommt. Nicht sauer, nicht bitter, sondern eben recht. Und für das einzustellen, ich kann der Maschine nichts einstellen, ich kann nur an der Mühle etwas einstellen. Und zwar hier das kleine Rädchen, das gibt der Mahlgrad. Wenn ich die Kaffeebohnen gröber mahle, geht das Wasser schneller durch. Und wenn ich es kleiner mahle, geht es weniger schnell durch, weil grösserer Widerstand da ist. Das ist das gleiche, wie wenn ich hier einen Kessel Käse habe, und hier einen Kessel Sang, und ich leere beide noch 1 Liter Wasser drin. Beim Käse tropft es fast gleichzeitig wie ich oben innen leer unten raus, wo einfach das so gut zwischen runter kann. Und beim Sang geht es ein Mühe länger, bis es unten anfängt zu tropfen. Genau, das wären mal die Basics. He? Jetzt, was hat das mit der Geschichte zu tun? Wir haben in dieser Geschichte 2 Parteien. Ich muss das doch ein bisschen drehen, dass ich hier arbeiten kann. So. Wir haben einerseits die Jünger, das ist der Becher hier. Und andererseits Jesus, der ist einfach ein bisschen heiliger, da sieht man einfach ein bisschen durch, das ist gut. Und die sind beide der gleichen Situation ausgesetzt. Die haben beide ein Startkapital bekommen, also Bohnen mit einem gewissen Mahlgrad. Beide Parteien werden im gleichen Sturm, im gleichen Druck ausgesetzt. Und bei beiden Parteien kommt am Schluss ein Kaffee raus. Fangen wir doch mal mit den Jüngern an. Also das ist die Jünger ihre Büchse hier. Die Jünger waren eigentlich Hundskommune Bützer. Nichts Spezielles. Und das war ihre Identität. Dann ist Jesus in ihr Leben gekommen und er hat ihnen eine neue Identität gegeben. Und zwar hat er sie zu Jünger von sich gemacht. Und Jünger sein ist dann zumal etwas gewesen, was nur der Gescheitste von den Gescheitsten von den Gescheitsten ist möglich gewesen, weil die, also heute würden die vielleicht an die ETH gehen, die haben sich dürfen einen Lehrer aussuchen und dem nachfolgen und sind irgendwann mal selber Lehrer geworden. Und die Jünger, das sind Fischer gewesen, die haben einfach nach der Grundschule gesagt, du, gut, ich bin auch jetzt dumm, ich gehe arbeiten. Beruf vom Vater gelernt und dort weiter geschafft. Und dann kommt der Jesus und macht sie zu seinen Jüngern, verleiht ihnen einen Status, den sie nie hat bekommen. Und so hat er ihnen eine neue Identität gegeben. Sie haben eine neue Identität. Dann sind sie mit dem Jesus unterwegs. Sie sehen, wie er lebt. Sie sehen, wie er sich verhält, mit welcher Autorität er lehrt. Und sie erleben ihn und erkennen ihn als der Sohn Gottes. Also sie lernen ihren Herr kennen eigentlich. die Identität von Jesus. Und dann ist es in dieser Geschichte so, sie bekommen einen Auftrag. Der Auftrag in dieser Geschichte ist ganz einfach. Wir fahren auf die andere Seite vom See. Das ist ihre Grundlage. Jetzt malen wir das noch heute malen, die Grundlage. Also, sie steigen ins Boot ein. Fahren los. Und dann kommt hier der Sturm. Jetzt brauche ich hier zwei, die gerne Kaffee haben. Und das werde ich auch probieren, was da rauskommt. Also, die Freiwilligen vor. Wenn du jetzt in der ersten Reihe hockst, bist du gesegnet. Wie ich immer sage, in der ersten Reihe ist der Segen am höchsten, am grössten. Darum hocke ich vorne her. Können wir denn doch nicht mehr gerne Kaffee? Glaube ich ja nicht. Ich brauche auch von dir ein Feedback, wie das schmeckt, der Kaffee. Oder von euch zu wenigen. So, dürft ihr auch gerne Platz nehmen. Bitte gern geschehen. Danke nicht zu früh. Wie schmeckt der Kaffee? So ein Blick kann nicht unbedingt gut. He? Also das Resultat vom Kaffee von den Jüngern ist sauer, würde ich sagen. He? Auch sehr sauer. Ich glaube, fairerweise gebe ich euch noch ein gutes Kaffee nachher. Ja, die Wahrheiten, die sie am Anfang haben bekommen, die Jünger, eben die neue Identität, dass sie wie ihren Herr Jesus als der Sohn Gottes lernen kennen und ihren Auftrag, ist nur bis in den Kopf gekommen, bei den Jüngern, und nicht bis ins Herz. Darum sind sie im Sturm, wo der Druck gern grösser ist worden, der Druck, das Leben zu verlieren, haben sie wie plötzlich alles vergessen. Sie haben vergessen, dass sie mit dem Sohn von Gott im Boot hocken. Sie haben vergessen, dass der Sohn von Gott gesagt hat, wir fahren auf die andere Seite. Und wenn der Sohn von Gott sagt, wir fahren dort drüber, dann werden wir dort ankommen. Und wenn ein Sturm aufzieht, dann kann da nichts ändern dran. Und sie haben vergessen, ja, wer sie selber sind, dass sie Jünger vom Sohn Gottes sind. Jetzt haben wir aber noch einen zweiten, der hier im Bund ist, nämlich Jesus. Wie war das bei dem gewesen? Auch Jesus hat eine Identität. Er ist Sohn von Gott. Und das hat sich zum Beispiel bei seiner Taufe, das ist in Markus 1,11, kann man das lesen, ist der Heilige Geist vom Himmel abgekommen und eine Stimme hat gesagt, das ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich wohlgefallen. Jesus ist bestätigt worden und hat gewusst, er ist der Sohn von Gott und hat von Gott wirklich die Identität auch zugesprochen bekommen. Dann ist er auch Er hat seinen Vater gekannt. Wir lesen im Johannes zum Beispiel, dass er von Anfang an war, bei der Schöpfung. Also er war von Anfang an mit dem Vater zusammen und hat gewusst, wer Gott der Vater ist. Und Jesus hat auch einen Auftrag gehabt, so wie die Jünger auch. Jesus hat den Auftrag gehabt, in dieser Welt den Vater zu offenbaren. In dieser Welt zu zeigen, wer der Vater ist. Wo Jesus ist in das Boot eingestiegen, jetzt muss ich hier heute stellen. So. 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 Dann heute Zeit geben zum Malen. Und bei Jesus ist der Sturm losgegangen, der war im Boot. Und jetzt würde ich gerne wieder die zwei Testpersonen aufbitten. Nicht die gleichen. Ja, eigentlich muss ich euch schon noch ein gutes Kaffee auch noch geben. Das kann ich nicht auf mir hocken. Sonst hätte ich das Gefühl, bei mir gibt es nur einen grusigen Kaffee. Jetzt nicht Zeit gehabt, um es selber zu probieren, aber rührt es doch zuerst noch kurz. Das ist immer wichtig beim Espresso. Und dann würde ich gerne heute hören, wie das schmeckt. Ist besser als vorher, hä? Viel besser, gut. Es hat auch unter Druck noch funktioniert, hä? Nehmen wir das hier wieder auf die Seite. Also, was war jetzt anders gewesen bei diesem Kaffee? Jesus hat ja auch Wahrheiten in sich hineingetragen, aber bei ihm ist es vom Kopf bis ins Herz. Und das zeige ich ein bisschen mit dem Mahlgrad. Wenn ich den Mahlgrad feiner verstelle, geht es viel länger, bis eine Bohne durch ist. Jesus hat sich länger und intensiver mit den Wahrheiten, die über ihn ausgesprochen sind, oder die er als Identität hat, die sein Vater als Identität hat, die er als Auftrag hat, auseinandergesetzt, dass es vom Kopf ins Herz kommt. Und weil sein Glauben und seine Überzeugung im Herzen war, hat er im Sturm pennen können. Er hat gewusst, ich habe einen Auftrag, hier auf Erden den Vater zu repräsentieren. Ich habe einen Auftrag, eine Möglichkeit zu machen, um aus der Sünde rauszukommen. Stellvertretend für die Menschen zu sterben. Ich weiß nicht, wie viel von diesem Auftrag das er gewusst hat, aber er hat sicher gewusst, dass er nicht einfach auf einem See absauft. Und dass das Ende ist. Und er hat gewusst, wer er ist. Und darum hat er pennen im Sturm. Zurück zu dieser Situation von Selina und mir. Also ich bin letzte Woche recht unter Druck gekommen. Die Schmerzen im Handgelenk haben mich schon beschäftigt. Und eben die Angst, dass alles wieder von vorne anfängt. Und als erstes habe ich reagiert damit und gedacht, hey, die Heilung aussprechen. Da bleiben wir, an dem haben wir fest. Das ist die Wahrheit und das ist passiert. Und ich habe gemerkt, ich bin weit jünger. Ich säckle hinten ins Boot und schüttle den Jesus. Und sage, hä? Mach etwas! Wir sind am Absaufen. Und dann habe ich realisiert, dass in meinem Herz Unglaube da war. Immer noch ein bisschen. Ich habe es wie nicht mehr glauben, dass die Heilung wirklich passiert ist. Ich habe nicht mehr geglaubt, dass das vor allem verhält. So Zweifel aufkommen. Ja, vielleicht war es ja nur eine Einbildung. Oder es lässt sich psychologisch erklären, was da passiert ist. Das ist das Erste. Und das andere habe ich gemerkt, ich habe gewusst, dass Gott gut ist, aber ich habe es im Herzen nicht geglaubt. Weil ich habe andererseits ist ein Gedanke aufgekommen, ja, vielleicht müssen wir einfach noch eins durch, Gott will uns etwas lehren. Aber es steht im Lukas 11,11, welcher Vater gibt seinen Kindern Steine, wenn sie ihn um Brot bitten? Als Sinnbild für einen Vater im Himmel, der uns gute Sachen gibt. Ich habe das gewusst, aber in meinem Herz war es nicht so. Ich habe im Herz nicht geglaubt, dass Gott gut ist. Und ich weiss, dass auch du schon solche Situationen in deinem Leben erlebt hast. Und wenn du noch nie unter Druck gekommen bist, dann verspreche ich dir, du wirst es noch. Da kommt niemand drum herum. Und ich glaube, dass Stürme in unserem Leben und Druck in unserem Leben dazu da sind, zu offenbaren, wie es in unserem Herz wirklich aussieht und wie es um unseren Glauben wirklich steht. Weil wahrer Glauben zeigt sich erst unter Druck. Es ist brutal einfach zu glauben, dass Gott dich versorgt, wenn du jeden Monat 7'000 Steine auf deinem Konto hast. Es ist unheimlich einfach zu glauben, dass Gott heilt, solange du gesund bist. Aber schwierig wird es erst dann, wenn wirklich Druck und Sturm aufzieht im Leben. Dann kommt vor, wie es um dies, um mein Herz wirklich aussieht. Wie viel von dieser Identität, die Gott dir zuspricht, nur da ist oder auch wirklich da. Wie viel vom Vaterherz Gottes du nur weisst oder wie viel wirklich auch da ist. Und wie sehr du deinen Auftrag vor Augen hast oder ihn schon vergessen hast unterwegs. Und wie gesagt, es geht hier nicht darum, dass du falsch geglaubt hast oder falsch glaubst, wenn du unter dem Druck zusammenbrichst. Oder wenn finanzielle Sorgen und Krankheiten dich drohen, in die Knie zu bringen. Das ist nicht der Punkt. Sondern es geht darum, Druck und Herausforderungen in deinem Leben als Chance für Wachstum anzuschauen und auch zu nutzen. Dass deine Identität in Jesus fester werden kann. Dein Bewusstsein vom Vaterherz Gottes grösser darf werden und du deinen Auftrag klarer kannst sehen. Und ich bin mir sicher, dir geht jetzt eine Situation aus deinem Leben durch den Kopf, wo du dein Glauben unter Druck geraten ist. Wo du im Endeffekt sauren Kaffee hast müssen trinken. Weil dein Glauben nicht standgehalten hat. Und ich will dich herausfordern, das Erlebnis, den Moment vom Schmerz und von Demütigung nicht einfach unter den Teppich zu kehren. Nicht einfach zu ignorieren. Nicht einfach eine Packung Milch und ein Kilo Zucker drin zu leeren, dass man irgendwie den Kaffee um die Ecke bringt. Sondern das Versagen zu nutzen, zum Wachsen. Mit dem, was offenbart, von deinem Herz zu Jesus zu gehen und es von ihm zu füllen, weil ich weiss, auch du hast guten Kaffee verdient. Und das Leben ist zu kurz, zum grusigen Kaffee zu trinken. Wie machen wir das? Jetzt darf sonst die Band einfach mal vorkommen. So langsam, langsam. Ich glaube, der erste Schritt für das ist, dass du ehrlich zu dir selber werden musst. Du musst dir eingestehen, dass dein Glaube nicht so stark ist, wie du vielleicht gerne hättest. Du musst ehrlich zu dir selber werden und dir eingestehen, dass, dein Herz noch nicht so aussieht, wie vielleicht Jesus das gerne hat. Und vielleicht auch du dir ähnlich würdest wünschen, dass es aussieht. Und dann gehst du mit dem an Mangel, an Defizit in deinem Leben, in deinem Herz, in deinem Glauben, gehst du zu Jesus. Und bittest ihn darum, dass er das ausfüllen kann, was du eben selber nicht kannst. Und vielleicht hilft es dir, wenn du die Drucksituationen von dir, die dir jetzt zuvorderst sind, anhand von diesen drei Punkten analysierst. Auftrag, Identität von dir und Identität vom Vater. Zu der Identität habe ich schon etwas gesagt, aber die Identität vom Vater und von dir selber, zum Beispiel von Selina und mir. Und vielleicht noch zum Auftrag, ganz kurz. Vielleicht hast du mal irgendwo jemanden in einem Rollstuhl gesehen oder getroffen und hast das Gefühl gehabt, du musst für den beten. Du hast gedacht, ja, bete für Heilung, bist gegangen, hast gebetet, es ist nichts passiert. Du bist nicht ermutigt gesehen und er auch nicht. Und das kann sein, weil du den Auftrag nicht begriffen hast. Sondern es geht darum, oder hast du Jesus gefragt, was er tun will? Nicht jeder, der im Rollstuhl ist, braucht in erster Linie Heilung. Vielleicht ist der Schmerz in dem seinem Herz nicht gehört und nicht gesehen zu werden, viel grösser als der Schmerz, keine funktionierenden Beine zu haben. Wenn du einfach für Heilung gehst, beten, weil du das äußerlich wahrnimmst, dann geht dem Segen vorbei. Vielleicht hat er einfach Zeit gebraucht, dass du ihm zuhörst. Das ist echt so als Beispiel, wie es beim Auftrag könnte aussehen. Und wir wollen uns jetzt zusammen Zeit nehmen, wirklich die Drucksituationen vor Jesus zu bringen. Wir haben die Zeit vom Lobpreis. Hinten wird das Ministry-Team haben, mit dem Bändchen, die gerne für dich beten. Ihr dürft auch gerne in der Reihe miteinander beten. Und ich möchte euch ermutigen, die Defizite und Mängel, die vorkommen, einander teilen. Weil wenn es ans Licht kommt, hat es keine Kraft mehr. Und dann geht zusammen zu Jesus und empfiehlt, dass er euch geben will. Ich glaube, wenn wir das mehr anfangen machen, unsere Versagen und die Drucksituationen zum Wachstum nutzen, dann werden wir gemeinsam im Glauben Berge versetzen. Und ich werde noch beten zum Schluss. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du uns unser Versagen nicht vorwirfst. Dass du uns unsere Mängel nie vorwirfst. Und du weißt, dass wir unvollkommen sind. Und du weißt, dass wir dich brauchen. Und so bitte ich jetzt, dass du wirklich einfach den Finger auf Wunden legst, dass du den Finger auf Situationen legst, wo wir unter dem Druck nicht standgehalten haben. Wo unser Glaube versagt hat. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du einfach redest, und uns das gibst, die wir brauchen, um neu gestärkt, neu ermutigt und mit einem stärkeren Glauben als vorher aus dem rausgehen. Danke, Heiliger Geist, bist du jetzt da. Amen.